Willkommen bei Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Ich bin Anna-Maria Schenkschuk.
Ich bin Sabine Flecke.
Ich heiße Linda Donalies und heute bei uns mit dabei ist die Michaela Heger. Ist eine Autorin aus Kreuztal-Ferndorf, 38 Jahre, zwei Söhne. Genau, und die hat schon ziemlich viel geschrieben und deswegen dachten wir, holen wir die heute einfach mal mit dazu. Was gefällt dir denn gut am Siegerland?
Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, am Siegerland. Ich bin tatsächlich auch gebürtige Siegerländerin.
Von daher weiß.
Muss ich ja hinter meiner Heimat stehen, sage ich mal mehr oder weniger. Also was mir am besten gefällt, ist, glaube ich, die Natur. So die Wälder und so noch dieses ursprüngliche, einfach so das Dorfleben. Ne? Ich bin halt auch Dorfkind mit den Festen und mit der Verbundenheit in den Dörfern. Das ist, glaube ich, das, was mir am besten gefällt.
Gibt es irgendwas, wo du dir hier deine Ideen holst? Also ich weiß, du gehst regelmäßig spazieren. Ich sehe dich ab und zu mit dem Hund.
Genau, mit dem Hund, das stimmt. Also Ideen holen, würde ich sagen, trifft es nicht ganz. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die Spaziergänge mit dem Hund gerne nutze, um nochmal so einfach das, was ich im Kopf habe, zu intensivieren und einfach nochmal gerade zu rücken. Und gerade so im Manuskriptprozess ist das schon mal ganz schön, wenn man so mit dem Hund durch die Felder geht, dann kann man eigentlich ganz gut abschalten.
Okay, können wir schon sagen, dass das Siegerland inspiriert.
Ja.
Hast du irgendwie eine kreative Tageszeit?
Morgens. Tatsächlich morgens. Also ich bin eigentlich kein Morgenmensch, muss ich dazu gestehen. Aber es hat sich einfach so ergeben im Laufe der Zeit. Die Kinder sind jetzt mittlerweile groß, sie sind morgens beide in der Schule. Und das ist einfach die Zeit, die für mich in meinem Kopf meine Arbeitszeit ist und die ich dann auch nutze.
Okay. Es ist ja jetzt auch eine besondere Zeit, Urlaubszeit. Und gibt es schon irgendwelche Pläne hier in der Runde, wer irgendwo hinfahren möchte oder darf, muss man im Moment auch sagen?
Ich will Fahrrad fahren an der Ostsee, deswegen brauche ich auch leichte Lektüre auf zweierlei Art, ne? Damit ich das in die Fahrradtasche packen kann. Wenn ich jetzt Gablé mitnehme, dann komme ich wahrscheinlich kein Deich hoch. Ja.
Ja, wir fahren auf jeden Fall mit der Familie nach Holland. Das ist immer so mein Lieblingsziel im Urlaub. Einfach Strand und die Kinder können im Wasser spielen und totale Entspannung. Das ist für mich Urlaub.
Okay, ist jetzt schon zweimal gefallen. Strand, Strandlektüre. Wir haben euch Urlaubslektüre heute mitgebracht. Und ich würde einfach mal mit dem ersten starten. Da geht es nämlich auch um das Meer. Und zwar heißt das Ibbe und Knut, zwei Freunde und das Meer. Ich zeige euch das einfach mal. Also wir haben die Inselratte Ibbe und wir haben den Kaninchenkapitän Knut. Und es wird sofort klar, was das Problem der beiden ist. Sie wohnen jeder auf einer Insel. Und sind da ganz alleine. Er wohnt in einem Fischerhaus. Und Ibbe wohnt in einem Leuchtturm. Ja, sie sind eigentlich ganz glücklich, aber merken dann irgendwann so, ist irgendwie doch so ein bisschen einsam. Dann gucken sie sich auf der Insel um, suchen überall. Und irgendwann, wenn sie dann mal auf der anderen Seite von ihrem Strand sind, sehen sie auf einmal gegenüber, dass da noch jemand anders ist. Jetzt ist aber das Meer zwischen ihnen und ja, schwimmen ist nicht. Sie testen es, sie schreiben auch große Schilder. Aber sehen erstmal keine Möglichkeit, jetzt zueinander zu kommen, bis dann was passiert, was es ihnen ermöglicht. Was mir an dem Buch neben den Bildern, die sind echt schön gezeichnet und auch die Geschichte ist sehr schön erzählt, gut gefallen hat, ist, dass man in sehr kindgerechter Sprache was über Ebbe, Flut und auch das Watt lernt. Und der aufmerksame Zuhörer hat jetzt vermutlich auch die Lösung, wie die beiden sich dann treffen können.
Ich nehme an, Kinder haben schon vorher ganz viele Ideen, ne, was man so machen könnte. Ich habe da, glaube ich, ich sehe es jetzt nur von Weibenwander, irgendwo mehr Jungfrauen. Könnte man doch bestimmt auch animieren.
Ja, bestimmt. Ja. Flaschenpost wird probiert. Aber kann gut sein, dass Kinder da erheblich kreativer sind als wir langweiligen, realistischen Erwachsenen.
Ich wollte gerade sagen, da ist uns die Realität im Weg. Ne? Ja. Da sind die Kinder oft fantasiereicher wie wir.
Ja.
Ist ja fast ein Mitmachbuch dann, oder?
Ein Mitdenkbuch am Meer, ja.
Ich habe auch ein Kinderbuch mitgebracht, das ist aber so ab 8 Jahren, das heißt Die Jagd nach der graugrünen Gefahr und ist aus der Reihe Robin vom See von Ulrich Fasshauer. Robin ist der Sohn eines Campingplatzbesitzers an der Mecklenburgischen Seenplatte und seine Freunde sind insgesamt 5, genießen die Sommerferien am See. Beim Tauchen entdeckt der Robin dann ein Krokodil. Und da wird es natürlich jetzt spannend, ne? Manche Leute glauben ihnen nicht, der Bürgermeister lässt gleich den See sperren, damit nicht irgendwelche schlimmen Dinge auf ihn zukommen, versicherungstechnisch, ein Fernsehteam kommt vor Ort, also kurz gesagt, es ist das volle Chaos. Ich fand die Charaktere total schön rausgearbeitet, unheimlich witzig, teilweise so skurril. Es hat eine schöne Sommeratmosphäre, es ist Abenteuer, es hat eine flotte Sprache und die Zeichnungen, es sind nicht viele drin, aber die sind so ein bisschen karikierend, die gefallen mir also auch total gut. Und es gibt auch so die typische Kinderdenke da drin, zum Beispiel als sie überlegen, was denn dieses ominöse Sommerloch, von dem plötzlich alle sprechen, was das ist. Dann überlegen die, ja, ist ja klar, also es gibt ja das Ozonloch und dann wird es ja wärmer und dann kommen die Krokodile. Zum Schluss wissen sie aber, Sommerloch, das ist, wenn alle Politiker und Journalisten Urlaub machen und deswegen gar keine wichtigen Dinge passieren. Dann kommt auf einmal lauter komisches Zeug in die Nachrichten und ja, sie sorgen dann nochmal für das Füllen eines Sommerlochs, als sie nämlich dann später bei einem Dänemark-Urlaub einfach in einem Brunnen baden, weil in Dänemark mögen die Kinder und da darf man einfach alles. Hat mir total gut gefallen, ist aber jetzt nicht nur spaßig, sondern es kommt zum Beispiel auch das Thema auf, dass Robins Mutter gestorben ist. Sie ist für ihn noch nicht so ganz weg. Er sieht sie immer noch in den Wolken und sie redet auch mit ihm mit einem französischen Akzent. Und er überlegt halt auch, was das jetzt für seinen Papa bedeutet und wie sich das alles weiterentwickeln könnte. Und auch so im Umfeld sind einfach so ein paar Themen, die so ganz nebenher leicht angesprochen werden, aber halt zum Nachdenken anregen. Und das Krokodil ist übrigens nicht gefährlich, es ist nur ein Kaiman. Ich habe jetzt gelernt, die sind kleiner, fressen keine Menschen und dieses hier mag Bratwurst und geht damit auch den Kindern in die Falle. Also total als schön. Wäre bestimmt für deine Kinder auch was.
Ja, also auch mit dem Krokodil. Und ich finde auch das Cover mit dem Lagerfeuer und diese Krokodilsaugen da unten, das ist, ja, das könnte mein Sohn ansprechen.
Habe ich auch gerade schon gedacht, wäre auch was für meine.
Wo du ja gerade eben schon von ernsteren Themen gesprochen hast, habe ich Es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen von Ulla Scheller mitgebracht. Die Autorin hat das Buch relativ jung geschrieben, die ist 1994 geboren, das Buch ist 2016 rausgekommen und war da schon 3 Jahre sozusagen, hat es auf die Veröffentlichung gewartet. Und ja, es geht um Hannah und Ben und die beiden sind seit vielen Jahren befreundet und auf den ersten Blick passt das aber eigentlich so gar nicht, weil die Hannah ist sehr zurückhaltend und die denkt nach, bis sie halt irgendwas wirklich macht und der Ben ist sehr, sehr aufbrausend und sehr, sehr, ja, der macht sofort alles, was ihm in den Kopf kommt. Zum Beispiel zum 18. Geburtstag bekommt die Hannah von Ben eine Sachbeschädigung geschenkt und zwar, genau.
Kreativ.
Ja, total. sprayt er ein Graffiti für sie und zwar eine Geburtstagstorte, mit der sie sich jetzt rumärgern muss. Und sie hat aber schon das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen auseinandergelebt haben in den letzten Jahren, besonders weil bei den Bänden der Familie was ganz Schlimmes passiert ist, worüber er aber auch selber nicht reden will. Und trotzdem wollen die beiden jetzt nach der Schule in den Sommerferien zusammen Urlaub machen, packen das alte Auto voll mit ein paar Lebensmitteln, ein Zelt und fahren an den Strand. Und da ranken sich so ein paar Mythen um den Strand, dass irgendwas Gefährliches passieren könnte. Und da ist ein anderes Mädchen, was ihm immer wieder diese Geschichte erzählt. Und irgendwann hat die Hannah das Gefühl, okay, dem Ben könnte auch was passieren. Und dem Ben könnte das Gleiche passieren, was in seiner Familie schon mal passiert ist. Und es ist sehr, sehr mysteriös. Und man weiß auch nicht so ganz, was jetzt los ist. Man kann sich dann halt irgendwann schon denken, dass es halt teilweise auch um Suizid geht, wie es halt in der Familie ist. Aber was genau wirklich passiert ist, das bleibt sehr, sehr lange offen. Und was ich an dem Buch total interessant war, es ist halt sehr, sehr, also man merkt halt, dass die Autorin sehr jung war, als sie es geschrieben hat, weil es ist sehr leicht geschrieben. Aber gerade deswegen hat man schon das Gefühl, dass man wirklich in diesen Charakteren drin ist. Weil, ich meine, manchmal hat man das ja schon, dann sind, hat man da so 16-Jährige und die reden dann, ja, so wie 16-Jährige niemals reden würden.
Ja, so wie die keine Ahnung, ne, 40-jährige Autorin oder so.
Genau, das hat man ja schon mal. Und ja, generell ist die Geschichte halt einfach total lebenswert. Jedes Mal, wenn ich lesenswert sagen möchte, sage ich lebenswert. Das war letztes Mal auch schon so.
Das ist auch, also es verbindet sich, finde ich, die Wörter.
Oder?
Weil lesenswert ist auch
lebenswert.
Lebenswert.
Ja. Genau, und prinzipiell ist es aber halt ein Buch über Emotionen, über Selbstfindung, übers Erwachsenwerden und ja, über Ängste und Freiheit. Und es ist eindringlich und fesselnd und man kann es aber doch ohne jegliche Hektik lesen. Das war eigentlich ganz schön, einfach mal so das so durchzulesen.
Du hast gesagt, sie hat 3 Jahre auf die Veröffentlichung gewartet. Mhm. Das ist wahrscheinlich ganz schön schwer, einen Verlag zu finden, oder? Ist das jetzt hier die Ausnahme oder
besonders
eher
am
die
Anfang
Regel?
Wahrscheinlich, oder?
Also es ist schwer auf jeden Fall und viele Autoren warten, glaube ich, sogar noch länger wie 3 Jahre. Also es ist auf jeden Fall ein schwerer Weg, bis man einen Verlag gefunden hat. Man kann mich da, glaube ich, immer nicht so gut als Beispiel nehmen, weil ich einfach, würde ich jetzt behaupten, auch Glück gehabt habe. Bei mir ging es recht schnell, also wirklich sehr, sehr schnell. Aber 3 Jahre ist schon eine lange Zeit. Aber es gibt durchaus Autoren, die noch wesentlich länger warten müssen und auch wirklich kämpfen müssen.
Okay, dann würde ich auch noch was fragen. Du hast den Verlag ja gewechselt.
Genau. Also gewechselt trifft es nicht hundertprozentig. Ich habe noch einen zweiten dazugefunden, sagen wir es so. Ich habe mittlerweile 2 Verlage, auch dadurch 2 getrennte Pseudonyme und arbeite im Moment so ein bisschen zweigleisig.
Mhm. Und die Pseudonyme, damit man die Themen auseinanderhalten kann.
Ja, genau. Ich habe als Mimi Heger bei Impress angefangen. Impress ist ja ein Tochterverlag von Carlsen, was ja ein ganz klarer Jugendbuchverlag ist. Und der neue Verlag oder für den neuen Verlag schreibe ich im Bereich Roman Suspense bzw. Roman Thrill. Und da das einfach vom Genre her sehr weit auseinanderdriftet und auch einfach eine komplett andere Zielgruppe hat, habe ich mich mit dem neuen Verlag, mit dem Federherz Verlag dazu entschieden, ein neues Pseudonym zu wählen. Einfach, dass man da nicht in den Konflikt gerät, dass die Jugendbuch-Zielgruppe oder meine Leser, die von mir Jugendbücher gewohnt sind, dann auf einmal in ein Genre gerät, was einfach vom Alter her für sie noch nicht gemacht ist. Mhm.
Also die Reihe, ich habe mir nämlich jetzt eins von ihren Büchern ausgesucht. Ja. To Me and You, die ist ja eigentlich nicht nur für Jugendliche. Ich würde sagen, das ist eigentlich so ein All-Age-Ding, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die laufen offiziell als New Adult Bücher, als New Adult-Reihe. Das ist ja eine Spin-Off-Reihe zu meiner Debüt-Trilogie, zu der Secret-Reihe. Und ja, ich würde es auch sagen, also die sind angegeben ab 14, aber durchaus auch was für Erwachsene. Also es sind auch viele Leser dabei, die älter sind wie jugendlich, ne?
Die Figuren selber sind ja auch schon junge Erwachsene, ne? Eine Studentin ist dabei und jemand, der schon im Berufsleben steht. Also das ist irgendwo so dazwischen. Da kann sich jeder wahrscheinlich noch ganz gut mit identifizieren, ne?
Genau, so wie es bei New Adult eigentlich gängig ist. Bei Young Adult sind die Protagonisten ja meist noch Schüler oder in Amerika im College oder ähnliches. Und hier sind wir jetzt schon einen Schritt weiter, dass sie schon so, ich sag mal, mit einem Bein im Erwachsenenleben stehen.
Genau, und es gibt ja auch nochmal ganz neue, spannende Themen.
Ja, ne? Genau.
Genau wie bei deinem Buch, Anna, würde ich sagen, sind die Unterschiede zwischen den Protagonisten hier einfach wichtig. Ne? Ich würde sagen, Gegensätze zieht sich an, trifft es hier ganz gut.
Auf jeden Fall.
Wir haben einmal den Davis, der kommt aus einer Familie, der gerne entfliehen möchte, weil es da nicht so ganz einfach ist. Seine Mutter ist gestorben, der Vater hat sich dem Alkohol ergeben, sage ich jetzt mal. Und er möchte da draußen sich ganz der Musik widmen. Und Marissa braucht eine Auszeit vom Studium. Sie kommt aber eigentlich aus ziemlich behüteten Familienverhältnissen. Und die beiden haben sich zufällig schon mal in Amsterdam getroffen. Da haben sie sich mit
Rotterdam,
anderen...
Genau. Hm? In Rotterdam, in genau. Im ersten Teil der Reihe.
Hm. Ja, und da haben sie sich ein Zimmer geteilt, noch mit einigen anderen in so einem Jugendhostel. Und obwohl die Marissa eigentlich bisher immer Beziehungen zu Frauen nur hatte, hat es da heftig bei denen gefunkt. Ist aber nichts Größeres passiert, weil sie dann unterbrochen wurden. Genau. Und sie hat dann auch gesagt, vergiss mich, such mich nicht, wir können uns nicht mehr sehen, ich bin in der Beziehung, lass mich in Ruhe. Und die beiden konnten aber trotzdem nicht aufhören, aneinander zu denken. Und jetzt, wo sie beide also gerade mal auf der Flucht sind, sage ich jetzt mal, und nach London unterwegs sind, treffen sie sich zufällig wieder. Sie brauchen nämlich Unterschlupf, weil sie gestrandet sind und landen in einer WG, wo noch ein Zimmer frei ist. Beide, die ihnen das Zimmer angeboten haben, wussten nicht, dass der jeweils andere auch kommen würde. Also sie teilen sich wieder ein Zimmer. Das ist natürlich schwer gefährlich. Und es funkt natürlich schon wieder. Ne? Und dann würde ich sagen, das beginnt jetzt wie so ein Tanz, ne? Mit Annäherung und Distanz wieder. Und ist dann erstmal schwer spannend. Soll man die Pläne, die man hatte, füreinander aufgehen? Würde das gut gehen? Passen sie zusammen, obwohl sie so unterschiedlich sind? Es gibt Missverständnisse. Ja, was mir gut gefallen hat, ist, es ist ja nicht nur Liebe, Liebe, Liebe und Drama, sondern es ist auch witzig dabei. Ne? Mhm. Das mag ich immer, wenn sich ein Buch jetzt nicht so von vorne bis hinten total ernst nimmt. Und meine Lieblingsszene ist eben auch in dieser WG, wo die anderen WG-Bewohner sind, die beiden fünf Minuten angucken und denen dann auf den Kopf zusagen, bei dir ist das und das das Thema und bei dir ist das und das das Thema und jetzt sucht euch endlich ein Zimmer, so ungefähr.
Ja, das stimmt.
Was ich gerne wissen würde, ist, die Hälfte des Personals ist ja entweder schwul oder bi. Das ist ja ein relativ hoher Prozentsatz. War das ein Statement oder ist das...
Nein,
ebenso wie es ist.
War kein Statement. Also ich weiß, es ist im Moment ja sehr häufig so, dass Autoren das als Statement nutzen und das einfach einbauen, um da irgendwelche Quoten zu erfüllen. Das ist bei mir nicht so. Das ist tatsächlich hat sich das einfach ergeben und für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob jemand homosexuell ist oder heterosexuell. Es ist einfach ein super witziges Paar, die beiden, bei denen sie da landen und die haben einfach eine ganz bestimmte Energie miteinander, sage ich mal. Und in dem Fall sind es nun mal zwei Männer, aber es hätten genauso gut zwei Frauen oder auch einfach ein Pärchen sein können. Das spielt jetzt für mich keine wirkliche Rolle.
Wenn die Figuren sich so entwickeln, haben die dann schon mal Anteile von Menschen in ihrer Umgebung?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sind kleine, kurze Pigmente, die ich so aufsauge, wo ich denke, ach, das, dadurch könnte eine Figur entstehen. Aber in der Regel dauert das ein, zwei Seiten und dann entwickeln die Figuren ihr Eigenleben und haben ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Charakter. Und da habe ich auch keine Möglichkeit mehr, mich einzumischen. Die sind dann einfach so, wie sie sind, mit ihren Ecken und Kanten und auch mit ihren Fehlern. Gerade bei To Me and You 2 ist es ja so, dass auch Davis auch schon mal gerne etwas aneckt irgendwo oder so mit der Tür ins Haus fällt und das gehört aber einfach dazu. Ich denke, es macht keinen Sinn, in Büchern immer die Charaktere so zu verschönern und so perfekt zu gestalten, denn im Grunde genommen ist es so, dass keiner perfekt ist.
Sie sind jetzt also nicht so ein Autor, der vorher schon sich so ein Raster macht, hatten wir auch schon mal hier, ne? Also, Eingangsszene so und dann entwickelt sich das so, die Figuren treffen sich da und machen das und dann ist auch das Ende schon festgelegt. So arbeiten Sie nicht.
Nein, gar nicht. Also ich weiß, dass viele meiner Kollegen das machen, die plotten wirklich ganz intensiv und setzen sich auch bewusst hin und sagen, so, jetzt schreibe ich den und den Roman und so wird es ausgehen. Ist bei mir überhaupt nicht so. Also ich habe meistens eine interessante Szene oder irgendeine Idee im Kopf und dann setze ich mich hin und öffne ein leeres Word-Dokument und schreibe und das entwickelt sich einfach dann. Ich weiß auch in der Regel nicht, wie so Bücher ausgehen. Also das sehe ich einfach, wenn es soweit ist, weil wie ich schon eben gesagt habe, die haben ihr Eigenleben und so sehr ich mir auch wünschen würde, dass die Protagonisten in dem Moment so und so reagieren, oft entwickelt es sich dann ganz anders, wie ich es mir vorher gedacht habe und das ist auch okay und bislang bin ich damit gut gefahren.
Sehr lebendig.
Aber das geht nur, wenn man spontan ist, ne?
Genau, klingt sehr lebendig.
Ja.
Das erste Buch, was ich jetzt für den Jugendbereich angeschafft habe, war ein Leserwunsch. Wir haben ganz viele Menschen hier in der Bibliothek, die lesen und dann auch den Bestand mitgestalten, indem sie einfach sagen, was sie gerne hätten. Ja. Und wenn das für uns auch passt, dann kaufen wir die Sachen auch gerne. Und dann gucke ich nach einer Zeit natürlich auch immer gerne, wie die sich so ausleihen, ne?
Ja.
Damit ich dann weiß, ob ich die weiterkaufe oder nicht. Und die leihen sich sehr gut aus.
Ja, schön.
Also überdurchschnittlich.
Ja, also die To Me and You-Reihe ist auch einfach, finde ich, was ganz Besonderes, weil sie auch einfach gerade, ich meine, sie ist im Corona-Jahr entstanden, die komplette Reihe, und hat auch einfach nochmal so dieses Feeling von Ausbrechen, von Freiheit, was wir ja lange Zeit nicht hatten. Und das ist in den Romanen ja ganz großes Thema. Also über den Verlag laufen die offiziell als Klobetrotter-Reihe. Das ist ja schon im ersten so, wo die wirklich dann Backpacker-mäßig mit dem Rucksack nach Rotterdam Rotterdam fahren. Und auch im dritten Teil fahren sie mit so einem alten Camper durch Frankreich und gehen da klettern und so. Also einfach so dieses Freiheitsgefühl, dieses Ausbrechen aus der Realität, das ist da einfach ein ganz großes Thema. Und ich glaube, dass das einfach gerade in so einer besonderen Zeit einfach gut tut, wenn man sowas lesen kann, was man im Moment selber nicht darf, ne?
Also die kommen ja auch ziemlich rum in dem Buch, ne? Bisschen nach Indien zum Schluss.
Genau.
Reisen Sie auch gerne?
Ja, aber nicht nach Indien. Doch, ich reise schon gerne, auf jeden Fall. Aber ich muss dazu gestehen, dass ich furchtbare Flugangst habe. Also ich bin erst einmal in meinem Leben geflogen und das auch nur bis München. Also ich glaube, das zählt nicht mal offiziell. Also ich reise überall gerne hin, wo ich mit dem Auto hinkomme. Aber weiter traue ich mich noch nicht. Vielleicht irgendwann mal.
Ja, also dann passt jetzt mein Buch nahtlos zu deinem, nur eben dann für Erwachsene, weil hier geht es jetzt um eine 31-jährige Lehrerin, die Lil. Das Buch heißt Kann ich dich jetzt behalten und ist von der Sophia Moneycount. Ist auch ganz druckfrisch noch, also März 21 erschienen. Genau, also die Lil ist Lehrerin an einer Elite-Grundschule und ist jetzt nach 8-jähriger Beziehung wieder Single. Und soll halt jetzt wieder, ne, einfach loslegen. Die Freundin ermutigt sie sehr und sie hat dann ihr erstes Date mit dem Bergsteiger Max. Und nach einem netten Abend schlafen die zwei miteinander. Am nächsten Morgen trennen sich die Wege und zurück bleibt die Lil. Und wie sie einen Monat später feststellt, ein Baby. Die Jess, das ist ihre beste Freundin, die wägt jetzt mit ihr gemeinsam das Für und Wider des Behaltens ab. Und das fand ich total ernsthaft und auch sehr realitätsnah. Und um den Stil von dem Buch allgemein zu beschreiben, würde ich jetzt einfach mal ein Stück vorlesen, als die Lil nach dem positiven Test, also sie weiß jetzt, sie ist schwanger und hat morgens auf einmal so einen stechenden Schmerz im Bauch. Ich lag im Bett und betastete die Stelle, halb in der Erwartung, ein pulsierendes Geschwulst vorzufinden, doch es fühlte sich ganz normal an. Also, ne, tut sie, was jetzt jeder in so einer Situation tun möchte. Man googelt das erstmal. Sie gibt also ein, scharfer Schmerz, Pochen, Unterbauch, schwanger. Google spuckt Millionen Ergebnisse aus, die so ziemlich alles diagnostizieren, von Verdauungsstörung bis hin zum plötzlichen Herztod. Doch nachdem ich durch mehrere Seiten gescrollt hatte, wobei ich mit den Fingerspitzen immer wieder an meinem Bauch herumdrückte, um abzuschätzen, wie schlimm genau der Schmerz gerade war, war mir klar, dass ich zum Arzt gehen sollte. Sollten Sie schwanger sein und ein schmerzhaftes Pochen auf einer Seite Ihres Unterbauchs verspüren, stand auf einer besorgniserregenden Website, könnte das möglicherweise ein Hinweis auf eine extrauterine Schwangerschaft sein und Sie sollten umgehend Ihren Gynäkologen aufsuchen. Natürlich ging ich sofort davon aus, dass ich genau das hatte, obwohl ich noch nicht mal wusste, was eine extrauterine Schwangerschaft war. Ich öffnete einen weiteren Tab und recherchierte auch das. Eine extrauterine Schwangerschaft liegt vor, wenn sich ein befruchtetes Ei außerhalb der Gebärmutter einnistet, meistens in einem der Eileiter, erklärte die Website des Nationalen Gesundheitsdienstes. Das ergab Sinn. Ich war schließlich schwanger mit dem Fötus eines Kletterers. Vielleicht befand er sich ja nur auf seiner ersten Gipfeltour in meinem Inneren. Autsch, wieder zuckte ich unter einem stechenden Schmerz zusammen. Ja, sie geht dann zum Arzt und ich verrate schon mal so viel, das ist keine Eileiterschwangerschaft. Sie ist schwanger, sie kriegt das Kind. Und was mir auch noch total gut an dem Buch gefallen hat, es gibt nicht so ein richtiges Hin und Her zwischen dem Max und der Lil, sondern sie gehen mit der Situation so um, wie man das halt jetzt von zwei Erwachsenen erwarten kann. Also sie schreibt ihm von der Schwangerschaft, er ist zuerst verärgert und auch unsicher, dann folgt ein Vaterschaftstest und dann so ein ganz langsames Kennenlernen. Ich fand, die Handlungen und auch die Reaktionen von den beiden sind immer gut nachvollziehbar und es gibt keine unnötige Dramatik. Ein weiteres Plus ist das sehr sympathische Umfeld von der Lil und der Lehrerjob an der Elite-Grundschule ist höchst unterhaltsam, also gerade die Eltern der Schüler. Das Cover sieht total, finde ich, nach Liebe aus. Ich weiß nicht, also ich finde das jetzt nicht schlecht, ne? Aber ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr das seht.
Wenn ich das mit dem Baby weiß, denke ich Babyrassel.
Babyrassel, okay. Ja, es ist so ein pinker Donut in Herzform mit Streuseln und Krönchen. Also es ist eher so ein bisschen kitschig fröhlich. Und ich finde jetzt für einen klassischen Liebesroman ist da viel zu viel Lil drin und ihr Leben und ihre Freundin und zu wenig Liebe. Mir hat das Buch trotzdem total gut gefallen. Das ist sehr locker leicht geschrieben. Ich finde, die Lil ist wunderbar selbstironisch und hat ein großes Herz. Und die Geschichte von ihr erlebt man einfach gerne mit. Also optimal für den Strand. Ja, sollen wir dann direkt romantisch weitermachen?
Ja, also wenn wir romantisch unterwegs sind, dann habe ich auch ein Buch mitgebracht. Das ist Fake Romance von Carrie Brighton. Die Carrie Brighton ist eine Kollegin von mir im Federherz Verlag. Das Buch ist letztes Jahr erschienen. Und ich finde, es ist ein richtig toller Sommerroman. Also es passt für mich super an den Strand. Es geht darum, es geht um Vasco de Santos. Das ist ein italienischer Gentleman, so ist es auch hier beschrieben. Der wohnt in New York und ist ein richtig charmanter und richtig heißer Playboy, dem so keine Frau widerstehen kann. Bis auf eine, das ist die Genevieve, ich finde den Namen total toll. Und die beiden, ich will nicht zu viel verraten, warum sie aufeinandertreffen, aber sie treffen in einer Talkrunde aufeinander, da geht es um Feminismus und er wird da so ein bisschen an den Pranger gestellt, weil er natürlich den Feminismus in den Boden stampft mit seiner Playboy-Art. Und das ist eine super witzige Szene, wo sie in dieser Talkrunde diskutieren. Und am Ende ist es so, dass, ich möchte natürlich jetzt noch nicht zu viel spoilern, aber es ist so, dass er etwas herausfindet über die Genevieve und sie damit erpressen kann. Und dadurch, dass sie seinen Ruf so niedergemacht hat in der Öffentlichkeit, erpresst er sie und sie muss seine Verlobte spielen für mindestens ein halbes Jahr. Und das ist natürlich, anfangs fliegen da richtig die Fetzen und das ist natürlich ihr Untergang, weil sie ihn ganz fürchterlich findet. Und ja, im Laufe der Zeit wird aber aus dem Fake dann doch Liebe, vor allen Dingen, weil die beiden dann in die Toskana fahren. Da hat sein Vater ein Weingut. Und gerade das ist für mich so der klassische Sommerroman-Effekt, wenn die in der Toskana sind und so dieses richtige italienische Feeling kommt darüber. Und ja, da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, was da alles noch passiert. Auf jeden Fall, klar, wie es im klassischen Liebesroman ist, gibt es natürlich ein ganz dickes, fettes Happy End und die beiden finden sich dann und aus dem Fake wird dann tatsächlich die wahre Liebe. Und ich mag das Buch total, gerade ich finde das immer ganz spannend, wenn so dieses Haters to Lovers, wenn sich am Anfang die Protagonisten wirklich nicht mögen und auch so richtig gegeneinander kämpfen und daraus dann aber irgendwann einfach so die Leidenschaft wird, das finde ich einfach besonders interessant. Das mag ich total in Romanen.
Ja, ich finde gerade die Anfangsszenen sind dann immer unterhaltsam zu lesen.
Genau, weil es einfach dann auch mit so Witz und Humor, wenn die so diese hitzigen Diskussionen, ich mag das in meinen Büchern, mache ich das auch gerne. Das sind auch so die Szenen, die ich am liebsten schreibe, wenn dann die Protagonisten, gerade wenn die Protagonistinnen auch nicht auf den Mund gefallen sind und sich dann auch so ein bisschen behaupten gegen die großen, starken Kerle. Das finde ich immer ganz witzig, wenn dann so die Rollen vertauscht werden und die dann so gnadenlos in den Boden gestampft werden von den Frauen.
Männer, passt auf, gebt euren Frauen nicht diese Bücher.
Genau.
Okay, dann wird es ein bisschen ernster. Ich finde aber, es ist trotzdem noch Strandlektüre, weil es ein wirklich schönes Buch ist. Es heißt, Gott hat auch mal einen schlechten Tag und ist von der Lucy Astner. Ja, also wir lernen zuerst im Buch den Fernsehmoderator Jakob Grissen kennen. Der ist auf dem Weg zu einer Preisverleihung und das Flugzeug stürzt ab. Er landet weitgehend unverletzt im Krankenhaus, aber seine Frau, seine Assistentin / Geliebte und sein Sohn sind tot. Sein Überleben wird als Wunder gefeiert, steht auch so in einem Artikel dann eben, Jakob Grissen, das Wunder hat einen Namen. Die zweite Hauptprotagonistin ist die Lupi, die ist 8 Jahre alt und ziemlich verzweifelt. Die Mutter, also sie wohnt mit ihrer Mama alleine und die Mutter liebt sie, ist aber eine unberechenbare Kleinkriminelle. Und es ist auch nicht so ganz klar, wer von den beiden auf wen aufpasst. Also zahllose Umzüge und sie hat halt immer Angst, in eine Pflegefamilie zu kommen. Ja, und Lupi liest jetzt eben diesen Artikel und sieht dann, dass der Jakob zufälligerweise ihr Nachbar ist. Und als sie das sieht, fasst sie einen Plan. Und die erste Begegnung findet am Wohnzimmerfenster statt. Der Jakob möchte sich gerade erschießen. und die Lupi möchte, dass er lebt. Und ich lese jetzt den Teil einfach mal vor, weil dann weiß man auch, warum sie das möchte. Ja, ne, also sie sagt ihm halt, er dürfte nicht sterben, weil er wäre Gott. Das Mädchen blickte ihn ernst an und blinzelte ein paar Tränen weg. Als hätten sie beide ein Geheimnis, flüsterte sie, ich weiß, dass du es bist. Jetzt musste Jakob laut lachen. Er hatte ja vermutet, dass die Kleine nicht ganz richtig tickte. Aber dass sie derart verrückt war, hatte er nicht geahnt. Ungehalten fuhr er sich mit der Hand durch die Haare. Hör mal, es gibt keinen Gott. Und selbst wenn es einen gäbe, dann wäre das ganz sicher nicht ich. Ich bin nur ein gewöhnliches Arschloch. Du gibst Jakob Christen. Genau, Jakob Christen und nicht Gott. J.C., murmelte das Mädchen bedeutungsvoll. Wie Jesus Christus. Denkst du, das ist mir nicht aufgefallen? Jakob starrte sie einen Moment fassungslos an. Dann schüttelte er den Kopf. Aber Jesus ist nicht Gott und ich bin weder der eine noch der andere. Diese Übereinstimmung kann kein Zufall sein, erwiderte sie ernst. Langsam wurde es Jakob zu bunt. Es gibt 100.000 Menschen auf der Welt, die diese Initialien haben. Aber nur einer davon hat einen Hubschrauberabsturz überlebt. Ja, ne? Also auf dieser Theorie gründet sich jetzt das komplette Verhältnis der beiden. Die machen nämlich jetzt einen Deal, dass er noch 10 Tage leben muss und sie ihm in der Zeit beweist, dass das Leben lebenswert ist. Und ja, ihr Glaube ist, dass er sie dann irgendwie retten wird. So genau kann sie das gar nicht beschreiben, aber ich meine, das ist ein 8-jähriges Mädchen. Ne? Die beiden entwickeln sich, finde ich, also sie entwickeln sich und helfen sich auch gegenseitig. Also es ist schon so ein gegenseitiges Retten. Ich finde, das Cover sieht relativ fröhlich aus, aber es ist überhaupt nicht heile Welt. Und also gerade der Jakob, der war sehr deutlich von seinem ursprünglich angestrebten Weg abgekommen, jetzt nicht nur mit der Geliebten. Ja, man leidet mit den Figuren mit, man freut sich, wenn sich Lösungen ergeben, gerade für Lupis zahlreiche Probleme, und man amüsiert sich herrlich bei den zahllosen Debatten der beiden. Also da fliegen auch sehr häufig die Fetzen und die Lupi kann sich vermutlich auch wegen ihrem Hintergrund sehr gut behaupten. Ja, also ich finde, das ist ein tolles Buch, was berührt.
Schön, ja. Ich mache dann, glaube ich, so den Romanabschluss mit der letzten Strandlektüre. Tatsächlich auch eins meiner eigenen Bücher, das am 16.07., also wenn der Podcast erscheint, dann auch gerade Buchgeburtstag feiert an diesem Tag. Das ist Isle of Darkness. Hingegen der Bücher, die wir bisher gehört haben, hat es etwas Düsteres. Es ist also auch nur Romance-Thrill, also schon eine Liebesgeschichte, aber einfach auch mit Thriller-Aspekt. Und Strandlektüre passt trotzdem super gut, weil es geht darum, dass Kylie ist eine Journalistin aus London. Und die hat in den vergangenen Wochen immer wieder Informationen zugesteckt bekommen über eine Mafia-Familie aus London, über die Cullens. Und da ist sie total in der Recherche und versucht, da so ein bisschen zu lüften. Und ja, irgendwie wird ihr das offensichtlich zum Verhängnis, denn an einem Abend wird sie mitten in London entführt. Sie kriegt also diesen ganz obligatorischen Sack über den Kopf. Und als sie das nächste Mal zu sich kommt, ist sie auf einer schottischen Insel. Daher passt der Strandlektüre ganz gut, weil es gibt auf dieser Insel tatsächlich nichts außer einem einzigen Haus und ihrem Entführer. Das ist Braxton Ward, der die beiden haben auch so eine ganz besondere Beziehung von Anfang an, weil sie auch wirklich nicht klein beigibt. Sie versucht also wirklich gegen ihn anzukämpfen und auch immer wieder zu fliehen. Und er nimmt das alles völlig locker mit Humor und sagt, naja, spiel du ruhig ein bisschen, ich warte hier so lange auf dich, nach dem Motto. Und ja, mit der Zeit merkt sie aber, dass da eigentlich viel mehr hintersteckt, wie nur die Recherche, denn Braxton Ward scheint sie zu kennen. Er scheint mehr über sie zu wissen, wie er eigentlich wissen dürfte. Und da kommen dann so im Laufe des Buchs, beziehungsweise der Bücher, es ist eine Dialogie, kommen da ganz viele Geheimnisse ans Licht, die die komplette Situation und auch ihr komplettes Leben aus den Angeln heben. Und das ist natürlich super spannend, weil sie sich da auch einfach die ein oder andere Jagd auf dieser Insel leisten und auch noch ein anderer Feind im Hintergrund wartet, der da auch ganz gerne mitmischt, sagen wir es mal so. Die Besonderheit würde ich behaupten, ist oder weswegen sie sich auch annähert an ihn. Sie hat ein ganz tiefliegendes Problem, sie hat eine ganz tiefliegende Phobie gegen die Dunkelheit. Und klar, auf so einer Insel wird es natürlich abends verdammt dunkel, wenn nirgendwo eine Stadt in der Nähe ist oder irgendwelche anderen Lichtquellen. Und dadurch, dass er sie dort verstecken will, gibt es auch kein Licht. Also es gibt in dem ganzen Haus keine Lichtquellen. Und wenn es dann abends dunkel wird, dann zwingt ihre Angst sie wirklich in die Knie. Und in dem Fall gibt es dann leider nur diese zwei Arme, die sie da auffangen können. Und da ist sie mehr oder weniger gezwungen, dann seine Nähe zu suchen. Und was dann am Anfang erzwungen ist, wird dann aber auch schnell zur Leidenschaft.
Wie ist so ein Buchgeburtstag? Also für dich spannend. Jetzt, wenn...
Ja. Spannend, ja,
mega spannend. Was machst du an so einem Tag?
An diesem Tag fahre ich in Urlaub.
Okay.
Ja, das war aber tatsächlich Zufall, das war eigentlich nicht so gewollt. Ja, was mache ich an dem Tag? Also ich sag mal, es ist natürlich total aufregend. Man verbringt 90% des Tages am Handy. Das ist einfach so, dadurch, dass heute so eine große Werbeanteil über die Social Media geht, über Instagram und über Facebook, verbringt man natürlich da sehr viel Zeit, weil man wirklich sehr, sehr, sehr viele Nachrichten bekommt und auch einfach ganz viele Posts, in denen man verlinkt wird. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Also das ist eine Wahnsinnsbelohnung für die Arbeit, die man vorher gehabt hat. Und klar, dann geht das natürlich später am Tag auch los, dass man einfach auf Amazon guckt, wie platzieren sich die Bücher, wie hält man sich da vom Rang, dann kommen die ersten Rezensionen und das ist einfach sehr, sehr aufregend.
Mhm. Die Werbung, überlegst du dir die oder das macht dann alles der Verlag?
Naja, das kommt immer auf den Verlag drauf an. Der eine macht mehr, der andere macht weniger. Aber im Grunde genommen, den großen Anteil machen schon die Verlage. Wobei auf Social Media man natürlich auch einen eigenen Account hat, auf dem man dann auch Werbung macht, automatisch. Mhm. Ne? Da kann man ja ganz vielseitige Sachen machen, von Buchtrailer über Protagonisteninterviews, Schauplatzdarstellung und so. Das ist natürlich ein unglaublich großes Medium, wo man Leser erreichen kann. Das muss man einfach so sehen. Und es macht auch Spaß, das zu bedienen. Das ist einfach auch total toll, wenn man darüber auch so mit den Lesern interagieren kann. Mhm. Das macht schon riesig Spaß.
Und es erscheint gleichzeitig als Buch und E-Book.
Genau.
Okay.
Gut. Ich sehe das jetzt schon vor mir, ne? Wenn das so spannend ist, man sitzt so am Strand, ist total versunken und dann kommt die Flut, ne? Und dann ist man weg.
Genau.
Hält das Buch nur noch irgendwie über sich, damit das nicht nass wird.
Ja. Wir sind jetzt auch weg, ne?
Nee, wir sind noch nicht ganz
wir
weg.
Wir sind noch nicht
die,
ganz
die
weg.
Die Anna möchte uns gern noch jetzt hier mal mit, sagte mir jetzt einer, ne, bei den ganzen Romanen, da bleibt ja nichts. Ich finde, da bleibt sehr viel, aber jetzt kommt noch ein Sachbuch.
Genau, weil die Frage ist natürlich, wir haben jetzt so viel von Strandlektüre gehört, aber wo will man die denn überhaupt lesen? Also ich meine, geht man jetzt direkt an den Strand oder geht man an einen See oder sucht man sich einfach nur irgendeinen Ort, an dem so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommt? Und deswegen habe ich 52 kleine und große Eskapaden mitgebracht. Ab nach draußen, Kraft tanken und Ruhe finden, stille Orte in Deutschland.
Genau. Das klingt gut.
Es ist auch total schön. Also ihr könnt gerne mal durchgucken. Ich geb das einfach mal hier so rum. Das ist aufgeteilt in drei Teile. Im Norden, im Herzen und im Süden. Das fand ich eigentlich ganz.
Und wir sind bestimmt witzig. Im Herzen.
Genau, wir sind im Herzen.
Ja.
Schön, ne?
Ja.
Und es geht halt zum Beispiel von Hamburg an die Nordsee oder halt, wie gesagt, an irgendwelchen Seen, an denen man sich dann da aufhalten kann. Und was super witzig an jedem Bereich sozusagen ist, dass man immer, was ist die beste Zeit, wo man da hingeht, wie lange soll man sich da überhaupt aufhalten, Tage, Stunden, das ist ganz unterschiedlich, je nach dem Ort, an dem man gerade ist. Was für Ausrüstung braucht man überhaupt und wie kann man da bleiben? Muss man sich ein Hotel nehmen? Kann man sich einfach ein Zelt da irgendwo hinstellen? Und was ich auch unfassbar witzig finde, ist, dass jeder Ruheort ist mit Hashtags versehen. Da ist dann zum Beispiel Hashtag wo sind die Hobbits oder Hashtag nach der Sauna ins Meer oder Hashtag scharf sein ist schön.
Das fand ich auch total witzig. Ja, das ist also sehr, sehr bilderlastig.
Genau.
Das finde ich ja cool. Und man hat immer noch die Karte dabei.
Ist das Siegerland dabei?
Boah, so weit habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt.
Ich meine nicht.
Ich glaube nämlich nicht. Ja. Aber dafür gibt es dann ja die 111 Orte, genau, die man im Siegerland gesehen haben muss. Ja.
Cool.
Nee, also es finde ich total schön.
Sieht schön
also
aus.
Sehr, ja, sehr stylisch aufgemacht. Da blättert man gern durch.
Ja, und es ist dann sind da auch mal so Sachen wie zum Beispiel, wenn du gerade am Watt bist, dann kannst du dir auch gleich eine Schlammmaske drauf machen oder sowas.
Ja, das sehe ich. Halt, ja, genau. Schwarz und schlickig.
Das gibt dem Ganzen halt auch so ein bisschen so eine Leichtigkeit und das ist dann so losgelöst und man blättert nicht einfach nur durch so einen regulären Reiseführer.
Mhm. Cooler Reiseführer.
Ja. Du hattest den, glaube ich, schon mal angeguckt, oder?
Genau,
ja.
Ich habe auch schon was gefunden. Ich brauche mehr Urlaub.
Okay. Ja, dann.
Dann darfst du jetzt fast in den Urlaub.
In
bald.
Urlaub. Das stimmt.
Verabschieden wir uns in den Urlaub.
Was und ist unser nächstes Thema?
Autismus. Autismus ist unser nächstes Thema. Ja.
Genau, das haben wir dann in 2 Wochen.
Von völlig locker leicht zu vermutlich etwas ernster. Oder wir lassen uns überraschen. Vielleicht gibt es da ja auch locker leicht.
Kann ich mir auf jeden Fall sehr spannend.
Ja,
finde ich.
Genau, dann bedanken wir uns für die. Fällt mir das Wort nicht ein.
Für den Gastauftritt oder dass du da warst. Wir bedanken, wir bleiben einfach auf ganz blach Hochdeutsch. Genau. Danke, dass du da warst.
Ja, ich habe zu danken. Ich war gerne dabei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, das freut uns. Dann sagen wir für heute
tschüss.
Tschüss.
Und denkt bitte auch daran, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen, Stadtbibliothek Kreuztal. Bis dann!